Seit der Mensch denkt, spielt er auch.
Willkommen bei Ende Geek, Alles Geek, Folge 31. Lieber Alex, sei erst einmal begrüßt.
Hi, schön, dass wir uns heute hier wieder zusammengefunden haben für euch.
Ja, und ich bin der Kron. Zusammen sind wir Ende Geek, Alles Geek. Zwei Geeks voller Leidenschaft, vollgestopft mit Jugenderinnerungen. Und die wollen wir auf die Welt loslassen. Und die Welt seid in dem Fall ihr. Und deswegen erzählen wir euch immer Dinge über Dinge, die wir cool finden, die wir toll finden, seine Serien, Filme, Süßigkeiten, sein Marx, Videospielkonsolen oder andere Erlebnisse. Alles kann, nichts muss, ist ja unser Motto, so wie in einem Swingerclub sozusagen.
Und schön, dass du das ansprichst. Da habe ich noch eine kleine Überraschung dann nachher für dich.
Oh mein Gott. Ich habe jetzt schon Angst vor deinem Highlight. Ich befürchte, Alex Highlight können wir bald umbenennen in irgendwie die Fetischtage oder sowas. Jedenfalls, es gibt Neuigkeiten, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt sind wir hier 31 Folgen durch die weite Welt der Geeks zusammengegangen. Und
sogar noch mehr mit den Gastfolgen.
Ja, und mit Gastfolgen sogar noch mehr. Und jetzt, ab heute, ist es soweit. Fanfaren ertönen auf den Zinnen. Ihr könnt uns jetzt unterstützen, wenn ihr wollt. Ihr müsst es überhaupt nicht tun. Es bleibt alles, wie es ist. Es wird keinen Paid Content, der hinter irgendwelchen Paywalls verschwindet, geben. Es bleibt alles, wie es ist. Trotzdem freuen wir uns wahnsinnig, wenn ihr denkt, ja, ich habe doch Spaß mit den beiden und die reden immer über so nette Dinge und kramen auch Jugenderinnerungen hervor, an denen ich mich auch beteiligen kann emotional. Dann denkt doch mal darüber nach, ob ihr nicht Lust habt, uns zu unterstützen. Das könnt ihr jetzt auf Steady tun. Steady ist übrigens umgezogen und ist jetzt steady.page. Und da gibt es jetzt Ende Geek, Alles Geek, ganz frisch. Wir posten natürlich den Link auch hier unten in die Shownotes. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr uns da unterstützen. Einfach sagen, Dankeschön, hier 5 Euro im Monat. Geht damit mal ins Kino, trinken Kaffee, verprasst nicht alles auf einmal. Oder aber, ihr seid einfach zufällig wohlhabend oder denkt euch, ha, was kostet die Welt? Ich will ihnen einfach so richtig krass unter die Arme greifen. Dann könntet ihr sogar einen teureren Pledge nehmen mit 25 im Monat und dann könnt ihr euch aber auch eine Folge wünschen einmal im Jahr. Dann machen wir quasi, was immer ihr wollt, in Klammern, ne? Es muss irgendwie zum Thema zur Ausrichtung unseres Podcastes passen. Bei bestimmten Folgen würden wir dann auf euch zugehen und sagen, ah, das finden wir irgendwie unpassend. Deswegen, wenn ihr uns jetzt unterstützen wollen würdet mit diesem größeren Pledge und macht es nur wegen einem Thema, dann geht doch da vorab auf uns zu. Und wie geht ihr auf uns zu? Na, auf die übliche Art und Weise. Ne? Schreibt uns irgendwie auf Insta an. Das handeln wir einfach so. Ne? Im privaten Zwiegespräch, in der Private Message, wie ihr wollt, per Mail, per Telefon, ruft Alex nachts um 3, möchte das am liebsten, seine Privatnummer an. Und dann besprechen wir das.
So. Ja, du bist ja ein Fuchs. Ja. Und nachts um 3.
Wer das nicht möchte, der kann das hier. Wer es gemerkt hat, in der letzten Folge gab es sogar Kapitelmarken. Ne? Also ich kann es noch nicht endgültig versprechen, aber vielleicht gibt's die auch wieder. Und dann könnt ihr das, was ich hier gerade alles erzähle und was euch vielleicht überhaupt nicht interessiert, einfach wegskippen und in den nächsten Kapitel einsteigen. Das da lautet Highlight der Woche. Tada! Ja, und auch da lege ich einfach mal los. Der Alex, der braucht noch Zeit, um seine Schuhe zu binden. Deswegen erzähle ich auch direkt vom Highlight der Woche. Und da habe ich tatsächlich überlegen müssen.
Du darfst doch zwei Highlights
entschieden. Die Ankunft der Nintendo Switch 2 mit Mario Kart World hier als mein Highlight zu titulieren. 11 Jahre habe ich gewartet. Das ist mir tatsächlich jetzt erst bewusst geworden, wie lange der Vorgänger Mario Kart 8 hier quasi in den virtuellen Spielschächten gesteckt hat und für Spielspaß gesorgt hat. Also ich hatte nämlich den auch schon nur als Download. Ich glaube, der war schon damals beim Kauf der Switch irgendwie, ne? Kann es sein? Jedenfalls gefühlt
auf jeden Fall die
schon davor.
Variante.
Ja auch schon umgezogen von einer Konsole auf die andere. Also das existiert ja so lange, ist mir jetzt eben erst klar geworden, dass meine Tochter, die 12 Jahre alt ist, die ist de facto wirklich mit Mario Kart 8 aufgewachsen. Ne? Die dachte wahrscheinlich, es gab nie was davor und wird nie was danach geben. Mario Kart 8 ist sowas wie, wir gehen in den Treptower Park. das gibt's halt immer und wird immer so sein. Und nein, jetzt erscheint hier Mario Kart World. Dafür hat man extra eine neue Konsole rausgebracht. Die sieht erstmal aus wie die alte, benimmt sich wie die alte, kostet einfach nur mehr. Darüber können wir alle mal in einem extra Podcast drüber sprechen.
Das klingt
und,
gut.
Auch Mario Kart World, ne, ist natürlich, ich dachte jetzt, das wird's. Ihr müsst mich losschneiden aus dem Sessel, weil ich dachte jetzt, das wird dann sowas wie Horizon, ne? Diese, von Horizon gibt's ja auch diese Open World Ableger, von denen ich, obwohl ich mit Autorennspielen eigentlich gar nicht so viel anfangen kann. Erstaunlicherweise. Da kann ich wirklich viele Stunden in dieser Open World verbringen. Und ich dachte jetzt kommt halt Mario Kart und macht das genauso. So viel sei schon mal gespoilert. Nein, das machen sie nicht. Es heißt zwar Mario Kart World, haha, aber die Open World, die ist nicht der Kaufgrund. Leider. Es gibt andere tolle Dinge, so viel sei auch hier in meinem Mini-Highlight schon mal gesagt, nämlich die Knockout-Rennen. Die haben es geschafft, den alten Proberaum-Flair hier wieder ins Wohnzimmer zu bringen. Das sind neue, gigantische Rennen, die gehen teilweise bis zu 10 Minuten, sind also eigentlich 6 Rennen, die man hintereinander fährt und wo immer dann die letzten 4 Fahrerinnen und Fahrer ausscheiden. Also man startet mit 24, übrigens eine der großen Neuerungen, die Fahrerzahl auf dem Feld verdoppelt zu haben. Dafür wird es natürlich auch noch chaotischer und im Mittelfeld wird man noch öfter von Extras bombardiert. Aber nun gut, wenn man es eben schafft, diesen erste Sechstel zu absolvieren und nicht unter den letzten 4 zu sein, dann geht es eben weiter, nur noch 20 Teilnehmer, man muss unter den letzten 16 sein, dann 12, dann 8, dann 4 und dann fahren die letzten 4 ein letztes Rennen und da muss man halt gewinnen. Und das muss ich schon sagen, das hat diese Emotionen hervorgerufen, die ich mir quasi von allen Segmenten erhofft hatte. Führlicher werden wir das dann. Na, wir hatten halt neulich erst eine Mario Kart-Folge, also das werden wir dann vielleicht alles in eine Switch 2-Folge packen oder irgendeinen Trick denke ich mir da aus, dass ich hier nochmal, wenn wir dann auch ausgiebiger gespielt haben, weil das sind natürlich alles Ersteindrücke und wie gesagt, der Knockout-Mode und die neuen Grand Prix, das ist alles fantastisch. Und der Open World hatte ich mir mehr versprochen, werde trotzdem, wie ich mich kenne, da alle Sachen absuchen, die es da gibt. Aber nun ja, und mehr ist da auch noch nicht. Ne? Deswegen, Switch 2 besteht bisher tatsächlich in meinem Kosmos auch aus Super Mario World. Alle anderen Spiele kannst du ja auf anderen Konsolen schon spielen und irgendwie so ein richtiges Launch-Line-Up, wie man das früher so hatte. Ne? Also es gibt da schon auch das Highlight der Woche. Ne? Ja, gut, es ist jetzt halt so. Ich hätte auch Rock im Park nehmen können, aber da hätte es genauso ein Genörgel gekriegt. Ne? So ein Ja, aber und dieses Jahr. Deswegen,
das war 40
ach, ja,
Jahre, oder? 40
ja,
Jahre.
Ja.
40 Jahre bitte. Rock am Ring, Rock im Park. Und ja, es hat auch viel geregnet.
Ich habe tolle Secret Acts. Nicht. Nun gut, das soll vielleicht ein anderes Thema sein. Aber wenn man, also wenn du es jetzt schon aufbringst, ne, also wenn man hier Roy, ich kann es gar nicht aussprechen, Roy Bianco,
Bonanza Boys
als ja. Secret Act bei einem 30, 40 Jahre Rock-Festival, Jubiläum-Boost. Also ich weiß nicht. Liegt's an mir? Liegt's?
Bist du nicht irgendwas? Open-minded genug, meinst
ja,
du?
Maybe.
Ist das zu
also
wenig?
Irgendwas hat da nicht,
ja,
hat er nicht
das
gematcht.
Stimmt. Ja. Ja, das kann ich nachvollziehen.
Was war denn dein Highlight, lieber Alex? Hast du was mit voller Euphorie wenigstens zu erzählen?
Immer. Und das muss ich nochmal aufgreifen. Gut, dass wir das noch gesagt haben, Rock im Park. Denn ich war gar nicht dabei, aber meine Tochter war dabei. Und dann gab es irgendwann mal in der Gruppe, die wir haben, so ein cooles, kurzes Video, wo ich meine Tochter, cool dressed, die hatte so quasi Gruppendress, alle als Royal Tenenbaum in roten Adidas-Trainingsanzügen. Crowdsurfing sehe, mit guten 16 Jahren. Ich habe auf jeden Fall später mit Crowdsurfing angefangen und das war auf jeden Fall so ein stolzer Papa-Moment, wo ich quasi strahlende Tochter, ich weiß gar nicht, bei welchem Act da ihr genau wart, aber hinterher hat sie mir noch erzählt, war alles super, alles gut geklappt und hat viel, viel Spaß gemacht. Das fand ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool.
Von ihrem Mosh-Pit-Knie hat sie nichts erzählt.
Doch, hat sie auch gesagt, ja.
Das
sie
ist ja auch weg.
Das ist, wir haben uns darauf einigen können, sie ist nicht im Moshpit gefallen, weil es gibt so eine interne Challenge. Ich bin seit all den Jahren nie im Moshpit hingefallen und sie hat gesagt, ja, sie war auch gar nicht direkt im Moshpit. Sie war schon draußen und sozusagen außerhalb des Moshpits ist ihr jemand dann hinten ins Knie gestürzt und vorne gab es einen ziemlich großen blauen, violetten Fleck, aber wurde auch gleich aufgehoben und gemacht und getan. Also lassen wir das gelten. Im Moshpit nicht gefallen. Quasi
ich wollte
in der
gar nicht hier ein zweites Highlight reinschmuggeln. Ne? Ja. Natürlich gab es da geile Sachen. Ich wollte jetzt gar nicht hier, ne? Ja, natürlich gab es geile Sachen. KZ, es waren fantastische Acts dabei. Aber es gäbe auch einiges zu nölen. Marek Lieberberg, Konzertagentur. Da waren ein paar Dinge dabei, die sind ein No-Go. Und darüber werden wir früher oder später irgendwo, mache ich es nächste Woche halt als Highlight und tue so, als wäre ich dann erst da gewesen. Aber ein paar Dinge gibt es da tatsächlich schon auch negativ anzumerken.
Mhm. Und ich habe mir dann natürlich gedacht, wenn ihr da so ein cooles Festival-Wochenende habt, dann mache ich auch irgendwie mal Party. Und ich wollte seit Ewigkeiten, ich glaube, das allererste Mal und aber auch nicht so richtig, war ich vor über 10 Jahren mal in Berghain. Und damals war es, glaube ich, ein Konzert und später irgendwie mal die Venue betrachtet wegen irgendeiner anderen Sache. Also da war gar keine Veranstaltung. Und ich dachte mir aber irgendwie, ich habe mal Bock, zur Clubnacht ins Berghain zu gehen. Auch wieder ein bisschen angestachelt von unserem Jungswochenende vor einiger Zeit, weil der gute Sascha, der ist ja Moderator bei Flux FM und auch DJ und Co., der geht da gerne auch mal sonntags zu früher Uhrzeit hin. Und da habe ich gedacht, gehe ich vielleicht mal mit dem hin. Der ist auch öfter mal auf der Gästeliste. Also theoretisch auch ganz unkompliziert. Wer das Berghain so sonst nicht kennt, ist ja ein ganz großer Techno-Elektro-Dance-Music-Schuppen. Also ein ganz, ganz großer, bekannter Club, der aber auch eine ganz harte Tür hat, wenn es da quasi um diese Knub-Nacht-Veranstaltung geht. Also Samstagabend bis Montag früh ist ja dann eine Party. Da gibt es auch immer noch Donnerstag und Freitag Veranstaltungen auf kleineren Floors. Da ist die Tür dann nicht ganz so hart. Natürlich auch queere und sexpositive Location mitunter. Aber ja, irgendwie ist es dann nicht ganz so zustande gekommen, dass ich mit Sascha da hingehen konnte. Aber an dem Wochenende hatte ich Zeit dafür und hatte irgendwie auch so das Mindset. Und dann ist in mir auch so dieser kleine Gedanke aufgekommen. Ach, irgendwie ist auch schon geil, wenn man mal wirklich auch normal ins Berghain kommt. Also nicht über einen Kumpel, dessen Gesicht da irgendwie bekannt ist und das irgendwie kein Thema ist, sondern dass man sich da auch mal von den türstehenden Personen mal beäugen lässt. Und so viel sei schon mal gesagt, wenn ihr da mal nicht reinkommt, es sagt erstmal nichts über euch aus. Ne? Die haben dann wirklich
random Tür. Außer ihr seid Elon Musk.
Ja, okay.
Dann sagt es was über euch aus.
Also wir können festhalten, natürlich, genau dann. Also seid ihr natürlich so Typen wie Elon Musk, Trump und Till Lindemann und Co. Dann ist es natürlich irgendwie klar, dass ihr da nicht reinkommen werdet. Aber ja, manchmal ist es irgendwie sehr random und auch davon abhängig, wer genau an der Tür ist. Und mit diesem Mindset bin ich irgendwie hingegangen, aber trotzdem immer so im Hinterkopf, wird schon irgendwie klappen. Und hab dann aber, ich stand, eine gute Dreiviertelstunde an. Also ich bin Sonntag so späten Morgen da aufgeschlagen.
Das muss man sich echt mal vorstellen. Sonntags um 11 geht er in den Club und muss eine Stunde warten. Das ist wirklich insane.
Ja. Und das ist ja schon die kurze Anstehzeit an der Stelle. Dann hat es auch noch kurzzeitig geregnet. Ich hatte aber glücklicherweise vorher mir mal so Warmwetter angeguckt. Und hatte einen Regenponcho dabei. Ich hatte ein paar Sachen an, aber sehr, sehr kurze Hose, Netztop und darüber so ein selbstgestaltetes Sakko, was ich auch schon lange, lange habe, was so Farbe bespritzt ist. Und mein cooles Sonnenschutzcappy aus Malta. Also naja, und ich freundlich, wie ich natürlich immer bin, hab da diesen Regenschauer mit meinem Poncho überstanden. Und dann kommt man immer näher in diesen Bereich, wo dann die feste sozusagen Stangenunterteilung ist. Und dann sieht man natürlich da auch die Türstehenden, sind ja auch immer mehr Personen. Und dann merkt man, habe ich persönlich schon auch so eine Anspannung gemerkt. So. Also gefühlt noch nie in so einem richtigen Club-Setting gewesen, wo man einfach weiß, okay, jetzt kann es auch einfach gleich von den Leuten da an der Tür sein, sorry, heute nicht. Ne? Immer nett und freundlich natürlich so. Aber dann stehe ich da irgendwie so und dann kriege ich so einen netten Wink. Ja, und schwupps. Bin ich also dann an den Türstehenden da vorbei, an der Kasse kurz noch Sachen gecheckt. Ich habe mein Handy gleich zu Hause gelassen. Da kann man sonst, kriegt man so Aufkleber, um das Ganze abzukleben, die Kameras, aber da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf und wollte auch ganz mich dem da hingeben. Eintritt bezahlt. Eintritt war an dem Tag ein bisschen teurer, weil auch so Pfingstwochenende war. Aber es war wirklich ein cooles Highlight und ich kann schon mal sagen, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich versuche, ins Berghain zu kommen und hoffentlich auch hinkomme. Es war schon gut gefüllt. Ich bin dann, glaube ich, so gegen 17 Uhr wieder gegangen. Also ich war gute 6,5 Stunden vor Ort. Und das scheppert natürlich ordentlich. Der Hauptfloor im Berghain oben, der hat ja eine gigantische Anlage, die ist irgendwann auch mal vor, weiß nicht, 2023 oder so gewechselt worden, aber sie ist immer noch sehr, sehr gigantisch, sehr, sehr laut. Man kann auf diese DJ-Pulte, sieht man so Anzeigen, also über 100 dB im Hauptflur, Panoramabar war auch offen, das ist ein bisschen leiser mit irgendwie 95 dB, also das zimmert schon ziemlich einem da mit unter die Ohren weg. Stöpsel für die Ohren ist auf jeden Fall eine Empfehlung und aber eine super tolle Stimmung. Leute mit Fächern, die dafür kühlere Luftverhältnisse mitten auf dem Dancefloor gesorgt haben, ist einfach cool. Und dann, ja, dann ist es halt so Berliner Clubleben, ne? Man muss A, natürlich auf diese elektronische Musik stehen. Ich bin da schon immer open-minded. Ich hatte die Befürchtung, dass es vielleicht irgendwie noch härter und weniger melodisch ist. Kommt natürlich auch immer auf die DJs und Sets und so an, aber das war sehr cool. Ich konnte mich da gleich super einfinden und da so mit in diese Stimmung wabern. Und ja, dann hast du halt alles Mögliche. Dann sieht man doch mal irgendwie einen Blowjob irgendwie in der Ecke oder irgendwie die Nase Speed, die gezogen wird. Aber auch einfach nur coole, nette, feiernde Menschen und alle haben sich irgendwie gern und lieb und respektieren sich. Ne? Klar, nahe kommt man sich, weil es dann wirklich voll ist und irgendwie wer schwitzende Körper nicht gerne an sich hat, der ist halt da falsch. Das kann man schon auch mal sagen. Aber es war ein sehr, sehr cooles Setting. Ich war ja nun alleine da unterwegs. Das war auch gar kein Thema. Ich hatte jetzt da wirklich Bock, mich der Musik hinzugeben, bin da gut abgedanced, habe ich den nächsten Tag auch gemerkt, auch einen Muskelkater an der einen oder anderen Stelle gehabt. An dem Event war sogar oben die Eisbar offen. Man hätte also sich auch eine kleine Kugel Eis ziehen können. Generell die Preise innen drin sind super, getränkemäßig total gut. Hab's mir dann auch einmal gegeben, auf die Toilette zu kommen. Da steht man manchmal auch genauso lange wie vor dem Club an. Das ist dann auch so ein Erlebnis. Und ja, dann bin ich irgendwie gegen 17 Uhr wieder rausgestrummert, völlig glücklich, dass ich es geschafft habe, mich da cool abfallen lassen können, mit coolen Menschen da gedanced zu haben. Und dann waren die Schlangen auch crazy, ne? Also dann gibt's ja quasi mehrere Schlangen für die, die normal in den Club kommen wollen und für diejenigen, die auf der Gästeliste stehen, schrägstrich, die schon mal drin waren. Ich hatte ein Bändchen bekommen, man kann dann wieder Re-Entry machen, das kostet dann irgendwie ein Fünfer extra. Bloß je nach Zeit stehst du dann manchmal auch 1, 2, 3 Stunden alleine nur in der Re-Entry-Line. Im Vorfeld hatte ich mir dann auch auf Telegram, ich habe mich mal bei Telegram angemeldet, um so eine Berghain-Q-Gruppe beizutreten über meinen Kumpel. Es ist schon eine verrückte Welt. Du machst
das im Freizeitpark,
ja,
der Achterbahn.
Ja, ja. Da kann man dann
schon mit Fetischclubs in Berlin.
Ja.
Da wie lange ist so, die Schlange vor
genau, Sisyphus? Wie lange ist die Schlange? Welcher Bouncer ist denn heute? Ist Sascha oder Matrix oder keine Ahnung, Mustache? Wer ist denn da gerade?
Du stehst ja moderat.
Ja, so nach dem Motto. Sollte und noch ein paar andere Themen werden natürlich da ausgetauscht. Und sehr, sehr cool. Ich glaube, du warst auch schon mal im Berghain, oder? Ist auch schon eine Weile her, glaube ich.
Ich war auch schon mal im Berghain, ja. Hat mir auch gut gefallen. Ich musste nicht warten. Ich wurde hineingelassen, tatsächlich, überraschenderweise, und hatte da auch sehr viel Spaß. Ich war aber nicht, also ich habe da erst realisiert, das Berghain besteht ja eigentlich aus mehreren Clubs. Ne? Es gibt halt das, was man als Berghain bezeichnet, ist quasi so der mittlere Bereich, der Main Floor, um mal in so einer Sprache zu sprechen. Und den meisten Spaß hatte ich oben in der Panorama Bar. Weiß nicht, ob da auch diese Eisbar ist, wenn die offen hat, aber die Panorama Bar.
Die ist vom Main Floor nochmal hoch und die Panoramabar ist sozusagen auf der linken Seite. Die hat ja die coole Optik, dass die Jalousien öffnen können und dann fällt da auch Tageslicht ein. Ne?
Ja, das war bei mir auch eher so Spätherbst. Das war jetzt eher Winterwetter, wo alle froh sind, dass sie drin sind. Trotzdem hatte die da oben offen, das hat mir gut gefallen. Und dann gibt es ja noch ganz unten, ne? Wie heißt's?
Das heißt unten? Aktuell die Säule, vorher war das ein ganzer Darkroom-Bereich. Mittlerweile gibt es da auch noch ein paar Nischen und Sachen, aber die Club Area heißt sozusagen die Säule.
Ja, genau. Also wer es ein bisschen dunkler und sexuell noch einen Gang höher schalten will. Also da unten sind, was ich so weiß, da werden dann auch manchmal so speziellere Partys gefeiert. Da war ich nicht.
Auch total legitim. Also man kann sich da...
Auch, ich wegen auch diesen Schlangen, es ist ja eh alles eine große Familie. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir auch einfach auf die Frauentoilette gegangen sind. Und das war auch vollkommen in Ordnung. Und das hat sehr viel Zeit gespart.
Da gibt es viele Art Unisex-Bereiche mittlerweile. Was auch
Unisex-Toiletten. Jedenfalls war ich auf, es ist aber auch, wie gesagt, ne, zu der Zeit, wo ich war, da war das Berghain gerade eben in so einem World Club Ranking auf der 1. Das ist es ja nicht mehr. Und ich glaube, dadurch hat sich das natürlich auch in diesen Jahren, was die Schlange angeht, wesentlich verschlimmert, ne? Weil ich hatte da so einen sehr, sehr clubaktiven, DJ-aktiven Freund, der auch so Magazine, Clubmagazine liest, und deswegen da halt da, ne, in diesem Ranking quasi, jetzt ist das Berghain auf der 1 und jetzt muss ich sofort ins Berghain und ich mit dem dahin. Und das war okay, da haben wir dann halt eine halbe Stunde gewartet, ne? Und ich glaube, das ist halt, wenn du natürlich mal die Weltrangliste in sowas erreicht hast, dann kommen halt auch viele Leute. Das ist ja auch immer, ich kenne es vom KitKat, ne? Das hat auch immer so ein, das ist ein Touristenproblem, aber du brauchst auch eine harte Tür, sag ich mal, um den Vibe in dem Club aufrechtzuerhalten. Weil wenn du halt nicht dementsprechend, ne, das kannst du natürlich auf einen Blick, machst da natürlich viele Fehler, aber es geht halt darum, wie Alex ja auch beschrieben hat, ne, es ist Family Vibes, All Party und egal welche und wer was will. Und also ist alles so eine open-minded Stimmung. Das gilt ja auch fürs KitKat. Und wenn du da natürlich zu viele Touristen reinlässt, also Leute, die quasi da sind, um sich das mal anzuschauen, dann killst du damit den Vibe. Und ich glaube, das ist die große Kunst, die dieser Türsteher, so hart sie auch wirken mögen für Außenstehende, in diesen bestimmten Clubs wie Sisyphos, KitKat, Berghain und so weiter, da halt den Vibe, für den der Club auch steht, aufrechtzuerhalten. Und kannst halt auch nur einen Prozentsatz Leute, die zum Gucken gekommen sind, mischen mit denen, die da halt irgendwie für die Identität des Clubs stehen oder irgendwie diese Art von Party besser nachhauen. Keine Ahnung, aber ich halte es jetzt gar nicht für so einfach. Ne? Wenn du da eine Party hast und dann passiert irgendwie nichts, weil irgendwie alle nur zum Gucken gekommen sind, wie andere feiern, dann funktioniert das ja nicht. Das heißt, du brauchst ja schon noch immer
auf jeden Fall. Also
Leute,
ich,
die da Bock drauf haben, sich drauf einzulassen.
War da sehr, sehr beeindruckt, wie gesagt, A vom Klanglichen, B vom Klientel her. Und freue mich da dann auch irgendwie mal wieder da eintauchen zu können. Und so ein bisschen vielleicht Thema KitKat, Berghain und Co. Ich habe hier nämlich vor unserer Folge, und das ist auch so eine Überraschung für den guten Kron, mit einem Gast in den Termin ausgemacht, wo ich mal wieder einen Gast interviewe. Ne? Wir haben ja hier immer mal Folgen mit Gast, Gästin am Start und da will ich noch gar nicht zu viel verraten. Das ist, wie gesagt, auch eine quasi eine Überraschung für den Kron, dass es dann da mal eine coole Folge gibt, die so ein bisschen mehr kinky wird. So ja, viel sei schon mal an der Stelle.
Ach was, Überraschung, ne? Wie gesagt, das hier wird kein Fetisch-Podcast, auch wenn Alex vermutlich, ich sage ja gesagt, wir werden Alex Highlight der Woche umbenennen. Er hat jetzt zwei in Folge, mal gucken, ob er jemals noch andere Dinge tut in seiner Freizeit. Und ich halte euch auf dem Laufenden, Freunde.
Ja, auch das sind wichtige Themen.
Die Kapitelmarken sind nötig, damit überhaupt jemand bis zu dem Punkt hier gekommen ist. Wenn es jetzt um das eigentliche Ende-Geek-Alles-Geek-Thema geht.
Es wird nämlich ein neuer Freizeitpark hier von uns mal beleuchtet, / primär von Kron. Denn der gute Warner Park in Madrid, der war Ziel einer Reise von euch. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was du da jetzt berichten kannst. Und ja, starten wir einfach mal rein ins Thema.
Genau, Geeks auf Adrenalin, Parquet Warner Madrid. Das ist nämlich die erste Überraschung. Man könnte ja meinen, um in einen Warner Park mit Warner gefilmten Attraktionen zu fahren, da muss man nach Amerika. Das Gegenteil ist der Fall. In Amerika findet man gar keinen. Da ist alles so dominiert von Universal und Disney, dass das für Warner Parks offensichtlich gar kein Platz ist. Man muss also nach Abu Dhabi, nach Australien oder aber nach Madrid. Und da waren wir. Wir gehen also Barcelona ist bei mir in der ganzen Family eine Lieblingsstadt, sehr hoch gerankt bei allen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Deswegen war mal wieder eine Spanienreise über Ostern geplant. Und zum ersten Mal haben wir uns diesmal auch noch weiter gewagt. Und zwar waren dann auch noch ein paar Tage in Madrid. Da waren wir noch nie. Auch eine wunderschöne Stadt, kann man toll shoppen, kann man toll ins Casino gehen, kann man tolle Dinge tun, wenn man sich für sowas interessiert. Und man kann eben auch recht nah an der Stadt in den Parque Warner Madrid gehen. Also so nah an der Stadt, dass da jetzt, wie wir das sonst immer machen, uns da in so ein Freizeitpark-Themenhotel, das dann irgendwie Teil des Parks ist und am besten man da noch eine Stunde früher rein darf und sowas, wie man das von diesen großen Parks eigentlich kennt. Das haben wir da vergeblich gesucht. Es gibt zwar sogar auch noch einen angegliederten Wasserpark, der aber jetzt über Ostern, da war es einfach noch nicht heiß für genug, der hatte nicht offen. Was offen hatte, waren die Wasserattraktionen. Da war ich auch schon froh drüber. Da kam wirklich wenige Tage vor unserem Besuch dann die Mail. Hey, hurra, die Wasserattraktionen haben geöffnet. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass das zur Diskussion steht. Wie?
Die können auch sowieso
nicht geöffnet haben. Es ist doch Ostern. Aber ja, es ist halt einfach noch kein Badewetter. Das heißt, man kann da irgendwie gar nicht so, wie halt sonst, ne? Wir fallen irgendwie aus dem Hotel oder aus dem Zeltplatz, aus dem Camper raus und gehen dann dahin. Das war da schon mal nicht, sondern wir haben in Madrid gewohnt und sind dann quasi mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu diesem Park rausgefahren. Und das ist schon ein bisschen weird, ne? Und auch irgendwie, keine Ahnung, in Paris fährst du dann mit der S-Bahn ein paar Stationen und gefühlt hat Disneyland eine eigene S-Bahn-Haltestelle. So ist es da auch nicht, ne? Also es gibt wohl verschiedene Routen, wie man da hinkommen kann. Wir haben dann eine gewählt, wo wir dann halt an irgendeinem winzigen Bahnhof aussteigen und auf einen wirklich sehr kleinen, sehr selten fahrenden Bus gewartet haben, wo nur, weil da offensichtlich auch eben noch andere Kids und Jugendliche waren, die ganz offensichtlich auch in diesen Park gehen wollten, wir uns überhaupt sicher gefühlt haben, dass wir hier richtig sind. Also die Anreise war wirklich ohne eigenes Verkehrsmittel und ohne Zeltplatz direkt am Park wirklich schon mal das erste Hindernis, da anzukommen. Und dann hat er auch weirde Öffnungszeiten. Ne? So, es ist natürlich nicht Hauptsaison, aber es macht dann auch eben gefühlt später auf, als alle Parks, in denen wir je zuvor waren. Also späten Vormittag, aber gefühlt ist fast schon Mittag und macht dann auch früh wieder zu. Ne? Es ist alles so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ob man so, ach ja, aber war ja auch keine Siesta-Zeit, also, aber es ist schon irgendwie, da hat auch im Park, ne, die Dinge, also um mal über Zahlen zu sprechen, der wird schon von 1,5 Millionen Leuten im Jahr besucht, sind so Zahlen, die ich kenne, also über 1 Million, aber unter 2. Den gibt es, ist eben 28 Kilometer südöstlich von Madrid, hat 2002 aufgemacht, hat 5 thematische Bereiche, die sich eben zu Filmen aus Warner Brothers Welten einteilt. Also es gibt da USA, den Hollywood Boulevard, und dann gibt es aber auch, also die heißen DC Superheroes World, Cartoon Village, Old West Territory, Hollywood Boulevard und Movie World Studios. Und die werden wir uns auch gleich im Einzelnen mal angucken und sagen, welcher der Bereiche sich da mehr lohnt. Und da war es schon auch so, dass manche Bereiche bestimmten Zeiten, das war wirklich wie ausgestorben. Ne?
Wie in so Western hast du so Ballen über die Straße.
Ja, auch die Restaurants, die machen dann, ne, das eine hat zu der Zeit offen, zu einer anderen wieder nicht, ne? Und es ist tatsächlich, wenn man halt diese anderen großen Parks kennt, wo einfach alles die ganze Zeit, ne, hier rein, jawohl, kaufen Sie, machen Sie. Hier scheint man irgendwie, keine Ahnung, die Mitarbeiter dann auch, ne, von 13 bis 16 Uhr sind sie hier, dann gehen sie noch ein Stündchen darüber, dann können wir vielleicht noch ein halbes Stündchen das Karussell hier drüben betreiben.
Ja, das klingt so ein bisschen, ne? Ja. Ist so, ich will jetzt nicht, also vielleicht auch eine berechtigte Sparmaßnahme, aber Personal und Sachen sind natürlich Kostenfaktoren, ne, in solchen großen Parkanlagen, die ja da einiges an Ressourcen quasi fressen können, kann ich natürlich vielleicht verstehen.
Ja,
aber es hat natürlich dann so einen Vibe, ne, der da aufkommt.
Ja, klar. Das Ganze wird natürlich auch, also es gab übrigens, bevor jetzt hier sich die Mails wieder im Posteingang häufen, es gab natürlich in Deutschland auch mal einen offiziellen Warner Brothers Movie World bei Bottrop Kirchhellen, ist aber keiner mehr. Ist zwar immer noch ein Moviepark, ist aber eben nicht mehr Teil von dieser Warner-Reihe. Es sind tatsächlich nur noch Warner Brothers Movie World Australien, Warner Brothers World Abu Dhabi und Parque Warner. Und auf dieser Liste ist halt noch Bottrop mit dabei, ne? Der hat nur noch Moviepark Germany und heißt gar nicht mehr Warner Brothers Moviepark Germany. Hat also der Betreiber bewechselt. Der Betreiber ist Parque Reunidos. Und das ist schon ein Unternehmen, das auch häufig wegen niedriger Löhne, befristeter Arbeitsplätze, ne? Also die Gewerkschaften sind da not so amused, wenn die über diesen Parkbetreiber sprechen. Die arbeiten viel mit Saisonjobs, mit begrenzten, wo sie dann nur begrenzte Sozialleistungen ausstellen müssen, dubiose Verträge. Es scheint nicht so skandalös und dubios zu sein, wie bei den US-Konkurrenten, die da natürlich noch viel schlimmer mit Parkbetreibern umgehen. Aber es ist jetzt auch irgendwie nicht positiv zu erwähnen, ne? Und man merkt es dann auch ein bisschen. Also da ist dann halt, ja, wie gesagt, man geht dann zur falschen Zeit durch den Hollywood Boulevard, dann gibt's da keine Restaurants und Shops. Da läuft man da einfach nur durch. Und deswegen ist es auch so, also wir kamen dann da an, wir fangen jetzt auch gleich mal an mit dem Hollywood Boulevard. Das ist so ein bisschen die Hauptstraße, ist auch der Parkeingang. Ein luxuriöser Boulevard, wie es heißt. Da gibt es Restaurants und Shops manchmal.
Laufen denn auf diesem Boulevard auch so Walking Acts dann rum? Sieht man da irgendwelche Figuren, Batman oder irgendwie Sachen auf dem Boulevard, Warner?
Ja, also viel weniger als ich dachte und auch viel weniger jetzt als bei Disney zum Beispiel. Mhm. Aber klar, sie haben diese Lizenzen und natürlich bauen sie auch zu diesen Lizenzen Attraktionen. Deswegen sind wir auch da, wie wir gleich sehen werden. Aber ja, es ist tatsächlich nicht so, schon ja, jein, würde ich da antworten. Na, auch da, ja, wenn es zur richtigen Zeit, im richtigen Ort. Wenn man weiß, wo, wann, was passiert, ist da viel los.
Ja.
Wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist, dann ist da gar nichts.
Aber es hat ja auch so ein bisschen was wie Geocaching irgendwie, weil es also irgendwie so, du musst auch noch den richtigen Moment abpassen. Dann freust du dich vielleicht noch umso mehr, dass du das erleben kannst.
Ja, also im Hollywood Boulevard, wie gesagt, da gibt es eigentlich dann nichts.
Außer ein Souvenirshop wahrscheinlich.
Ja, ja, genau. Hm. Und da gibt es natürlich coole T-Shirts, ne? Macht man sich vor. Also die Lizenzen kann man natürlich auch cool umsetzen. Ne? Ich bin natürlich ein Geek. Da gibt es natürlich dann auch halt ne, zu Darkwing Duck ein Batman-Shirt und so
Geek. Der hat euch einen Kühlschrankmagnet gekauft, Fragezeichen.
Wir haben uns natürlich einen Kühlschrankmagnet gekauft und all das Gejammer hier, ne, wer sich fragt jetzt nach Alex Fetisch-Eskapaden und im Highlight-Genörgel, jetzt geht's hier weiter mit Freizeitpark-Genörgel. Nein, haha, deswegen machen wir die Folge nicht. Wir laufen durch diesen Park den Highlights entgegen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und es werden noch Achterbahnen kommen, Hossa Hossa. Mhm. Da werden wir dann den Park auf unsere Listen packen und sagen, oh mein Gott, da muss ich auch hin, bevor ich sterbe. Aber in Hollywood Boulevard ist es noch nicht so weit. Ja, in Hollywood Boulevard, da denken wir noch,
was ist hier los?
Wo geht's weiter?
Ja, aber lieber tief stapeln anfangen ist doch besser, oder? Als wenn es hinten raus so wird.
Okay. Dann kann man jetzt in verschiedene Richtungen abbiegen. Ich biege erstmal in die schlechte ab. Und zwar Richtung Movie World Studios. Ja?
Okay.
Movie World Studios, da ist so ein Produktionsstudios in Hollywood inspiriert. Ne? Da kann man die Kulisse bekannter Filme wird da im Straßenzug nachempfunden. Das ist spannend. Eine Stuntshow, wo man risikoreiche Szenen live miterleben kann. Und demzufolge gibt es dort auch so spektakuläre Attraktionen wie die Cine-Tour. Und da dachte ich jetzt, die Cine-Tour ist nichts Wildes, ne? Da kann man mit Kindern rein. Das ist quasi, ich nenne sowas oft, also Flat Ride oder stimmt auch nicht, weil das sind die Karussells. Man nennt es eher ein Dark Ride, ne? Irgendwas, was herumfährt. Ganze Animatronics, Figuren, man fährt an Sets vorbei. Das ist dann auch wieder ein irreführender Begriff, weil an der Cine-Tour ist natürlich nichts dark, ne, sondern man steigt halt in ein Gefährt und fährt durch so Cine-Sets. Da dachte ich, hallo, eine Cine-Tour in einem Warner-Park, liebe Familie, habe ich gesagt, ne, da werden wir natürlich an Filmsets vorbeifahren von spektakulären Warner-Filmen. Habe ein paar Lizenzen aufgezählt, die da ja dann kommen könnten. Ne. Da fahren wir diese Cine-Tour. Also, Jesus fucking Christ.
Ich habe, glaube ich, einen Insta-Post gesehen damals von irgendeinem, weiß ich nicht, so ein Ford-Auto oder irgendwie was.
Da fragt man sich wirklich, wer den in den Kopf geschossen hat, ne? Das ist wirklich unglaublich lieblos, unglaublich langsam und langweilig. Und man fährt an nichts da vorbei, was auch nur einen Wiedererkennungswert hat, ne? Klar, da gibt es einen Hollywood-Schriftzug irgendwo an der Wand und alles ist so schäbig runtergekommen, dass man sich echt denkt, Jesus, also die Movie World Studio, die wurden aufgegeben. Stimmt aber nicht ganz. Es gibt natürlich auch nett gemachte Sachen. Es gibt ein Hotel im Pruschado. Das ist so ein horrorgemachtes Hotel. Das ist ein Geisterhaus, schön dekoriert, schön gestylt. Da geht man rein. Das ist halt nur leider eine Herzogschaukel. Mir fällt der offizielle Begriff davon nicht ein. Das sind diese, gibt's fast in jedem Freizeitpark eine, ne? Sei es irgendwie die Cassandra im Europapark oder dieses asiatische Tempelding da im Phantasialand, ne? Man setzt sich auf eine Bank, die Bank wippt leicht hin und her, der Rest vom Gebäude dreht sich um die Bank rum, weswegen die optische Illusion entsteht, dass man sich schweißwas wie wild bewegt, dabei wackelt halt die Bank nur leicht hin und her und der Rest ist eine optische Illusion. Und wir hassen diese Art von Fahrtgeschäft, ne? Es ist so boring. Und es funktioniert halt nur beim ersten Mal. Und du hast zum Glück halt immer so First-Timer dabei und wegen denen macht es dann Spaß. Also nicht in unserer Gruppe, sondern halt irgendein Idiot ist in dieses Ding eingestiegen und weiß nicht, was es ist, wie wir, ne? Aber man hat dann halt Freude an jemand, der das Prinzip nicht gleich durchschaut. Ne? Wenn einem schlecht in sowas wird, macht einfach die Augen zu, dann stellt ihr fest, ach so, ich schaukel ja nur ganz leicht hin und her. Na gut, also da wieder raus und dann immerhin gibt es noch Stuntfall in der Movie World. Das ist eine Achterbahn.
Drop.
Endlich. Ja. Und immerhin, ich weiß ja nicht, ob ihr ein Top 100er oder ein Top 1000er Bucketlist.
Top 1000er Bucketlist.
Ja gut, Top 100 reicht es nicht ganz bei Stuntfall. Ja. Stuntfall hat ein Ranking von 86,1 auf Captain Coaster, by the way, falls jemand wissen will, wo ich das immer nachgucke. Und ist damit die 223 beste Achterbahn in der Welt. Ja. Das ist leider so ein Boomerang-Coaster, ne? Also so ein, der launcht dich so, der zieht dich so hoch und dann fährt er die Strecke quasi zweimal ab. Einmal nach vorne und einmal nach hinten. Ist aber halt so ein klassischer Star-Coaster, der ruckelt wie die Sau. Man muss sich wirklich aufpassen, dass man sich nicht die Ohren blutig schlägt. Der Launch ist super spannend. Der ist irgendwie auch extremer als in allen anderen Coastern dieser Art, die ich gefahren bin. Ich glaube, das ist auch der Grund für sein Ranking, weil alles andere ist wirklich furchtbar. Aber es zieht einen wirklich hart eben in dieser senkrechten, launcht man ja quasi. Ne? Wenn man da jetzt auch noch einen der hinteren Sitze hat, dann wird man da echt ziemlich weit eben in diesen Turm senkrecht reingelauncht und dann klingt es halt so raus und dann rattert man quasi durch den Bahnhof, holt er dann das erste Mal einen Schwung, fährt seine Loopings, ne? Ui, 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 und dann eben in den anderen Turm und dann das Ganze rückwärts wieder zurück.
Und das würde mich ja, genau, also man ist im Bahnhof, wird quasi einmal ins Dead End reingeschossen, dann, wie du sagst, zurück und dann hält man rückwärts in dem Bahnhof wieder an, oder was? Dann machst du so eine Vollbremsung sozusagen.
Ja, gut, du schwenkst dann halt aus ein bisschen, aber das ist, also, ich kenne kaum einen guten Coaster von der Art und schon gar nicht Stuntfall in Parque Warner Madrid. Ne? Das sind einfach schon noch diese alten Coaster, wo du wirklich, da musst du schon eine geübte Kopfhaltung haben, um nicht deine Ohren anzuschlagen und so. Ne? Das sind diese komischen, unangenehmen
Coaster. Was aber
so
wahrscheinlich
gehen
kann, weil es sind ja nur zwei Dinge da drin, ne? So eine geschraubte Kurve und der Looping. Also wenn man die zwei Bewegungsmuster vor und zurück raus hat, dann könnte man das natürlich hinkriegen. Ne? Nicht wie, keine Ahnung, Voltron, wo 28.
Ja,
bei
der also zurückgehen habe ich mich nicht angeschlagen, weil ich ja die Bewegung kannte. Aber auf der Vorfahrt habe ich mich überall angeschlagen. Und dann denkst du dir auch, ich möchte das gar nicht zurückfahren.
Ja.
Das ist eher das Gefühl, was das auslöst. Ne? Steht hier auch, First Drop, ja, okay. Intensity, ja, klar, intens ist es. Und Headbanging, das ist aber auch rot. Also es ist nichts Positives, was ein Coaster leistet, Headbanging. Deswegen
sehr gut.
Weg da, wenn ihr wenig Zeit habt, müsst ihr gar nicht in Movie World Studios. Ne? Könnt ihr gleich weiterlaufen, gleich weglassen und stattdessen in die DC Super Heroes World gehen. Jaha, hier leben die Superhelden der berühmten DC Comics. Batman, Robin, Superman, Catwoman. Jawohl. Und da gibt es auch eine Stahlachterbahn, die heißt Superman. Attracción de Acero. Und das ist jetzt schon eher geiler Scheiß. Das ist die 111. beste Achterbahn in der Welt. Hat 92,5. Hier heißt es Inversions, First Drop und Rattle wird ja als negativ angegeben. Das kann ich aber, kann ich gar nicht so unterschreiben. Ich dachte tatsächlich, und als wir da noch gebordet sind, dachten wir das alle, dass es genau so ein Ding wird, ne? Man schaut sich so die Schiene an, diese Stahlcoaster.
Die ist unter dir, ne?
Wird wieder
so
ein bisschen ruckelig und.
Die Schiene ist unter dir.
Ja, die Schiene ist unter uns, ganz klassisch. Ne? Es geht einfach hoch auf über 50 Meter, also ne, beeindruckende Höhe, auf die man hochliftet, schönen Drop, Inversionen, alles dabei. Aber halt auch noch, man hat so das Gefühl, es wirkt noch so optisch, so heißt das jetzt so ein altes Ding, ne, wo mir alles wehtut danach? Nein, ist es eben nicht. Und deswegen wahrscheinlich auch so weit oben gelistet, 111 ist ja schon fast Top 100. Ne?
Mhm.
Und das ist wirklich ein cooler Coaster. Den sind wir auch mehr als einmal gefahren. Der hat einen Kühlschrankmagnet natürlich abbekommen. Ne? Stuntfall nicht, by the way. Ich weiß nicht, ob Stuntfall einen Magneten hat. Aber Superman, La Tracción de Acero hat einen und hat natürlich auch einen verdient. Und der hängt jetzt bei uns am Kühlschrank. Und
aber bei dem Namen Superman, da hätte ich ja thematisch an so einen Coaster gedacht, wo du unter der Schiene in der Superman-fliegenden Position liegst. Das wäre doch thematisch eigentlich der Knall im All gewesen.
Die richtigen Flying Coaster, einfach natürlich Fly im Phantasialand, die kommen erst später. Ne? Also Superman hat natürlich auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Ja, 2002 im April eröffnet
das sind
die
halt
Bahn.
Im Achterbahn-Genre, ne? ist das eine Ewigkeit.
Ich habe übrigens...
Oliver und Mabillard übrigens, ein klassischer Flawless Coaster, Stahl sitzend, ne, 1100 Meter Gesamtlänge, 50 Meter Höhe, 100 km/h schnell, fährt man 2,5 Minuten, ist also auch eine geil lange Fahrzeit für so einen Coaster. Hat 7 Inversionen, Loopings, Immelmann, Zero-G-Roll, Cobra-Roll, Interlocking und Corkscrews. Und ist einfach das, was viele, glaube ich, unter so einer klassischen Achterbahn, aber halt eine moderne Interpretation davon, weil immerhin nach 2000, und dann kann man daran auch schon so ein bisschen erkennen, ne, alles, was vor 2000 ist, das wird auf jeden Fall in die Knochen gehen und ruckeln. Und was danach kommt, da wird es dann langsam angenehmer. Einfach mal so als Pi mal Daumen bestimmt natürlich auch nicht. Kommt immer auf den Hersteller, die Art der Wegen, die Art der Sitze und so weiter an. Aber der hier hat uns positiv überrascht und ist eine absolute Empfehlung.
Bevor wir jetzt zum nächsten Ride gehen, ich hätte jetzt hier das Gefühl, wahrscheinlich auch schon bei dem Superman, vielleicht noch nicht bei dem ersten beschriebenen, dass mir da schon wieder kurz übel geworden wäre. Ich war letztens mit einem Freund beim Bouldern und der erzählte dann so nebenbei, Alter, ich habe irgendwie vor ein paar Monaten mal angefangen, hier Vorwärtsrolle zu üben und mir ist da total schwindelig geworden. Aber jetzt hab ich immer, wenn ich irgendwie so unterwegs bin und so Matten liegen, übe ich Vorwärtsrolle und seitdem ist das besser geworden. Und ich so, okay, das klingt ja interessant. Ich also auch gleich meine Vorwärtsrolle gemacht. Ich wäre danach gefühlt gleich schwindelmäßig zusammengebrochen. Nach der zweiten Vorwärtsrolle war mir noch 20 Minuten übel danach. Meine Hoffnung ist, und ich werde dieses Experiment jetzt einmal starten, immer wenn ich jetzt also irgendwie bouldern gehe oder in solchen Bereichen, mache ich mal ein, zwei Vorwärtsrollen und versuche mal mein Gleichgewichtssinn im Ohr und Sachen wieder zu schulen und gucke mal, ob ich es vielleicht schaffe, dass mein Körper sich daran gewöhnt, weil das sind natürlich auch die Bewegungen, die man ja in der Achterbahn hat, ne? Dieses Hin- und Hergeschleuder. Und nun will ich das nicht mit diesen Achterbahnfahrten üben, das ist mir denn doch zu crazy, aber ich gucke mal, vielleicht, lass uns mal die Finger kreuzen, bin ich mal, I don't know, nächstes Jahr oder so besser bereit, in so eine Achterbahn zu steigen.
Ja? Ich weiß nicht, inwiefern das auch verwandt ist mit der Motion Sickness, dass man ja in Videospielen erzeugt wird. Da leiden ja auch erfolgreiche Videospielentwickler, wie zum Beispiel der von Metal Gear Solid, selber darunter, dass er dann seine eigenen Spiele zum Teil gar nicht spielen kann. Und ich kenne quasi, also ich weiß nicht, wie arg das verwandt ist, aber ich stelle mir schon so ein bisschen deine Verwandtheit vor, diese Reiseübelkeit und Motion Sickness und so, das scheint schon ein ähnlicher Topf zu sein. Und da kenne ich die Geschichte von einem Videospielredakteur, der sich quasi, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, um über VR-Spiele berichten zu können, sich dann eben auch täglich gezwungen hat, ne, 5 Minuten VR-Headset und irgendwann dann 6 Minuten, irgendwann dann 7 Minuten. Und er hat es quasi in wirklich daily und irgendwann dann Minutentakt, die Dosis zu erhöhen, quasi seine Motion Sickness abtrainiert und es geschafft, dass er jetzt so 2 Stunden VR spielen kann, ohne dass ihm schlecht wird. Aber er hat schon gesagt, dass das so ein Jahr wirklich Training war.
Also ihr seht, ich bin erstmal bereit, hier alles auch für euch zu tun. Bin ich mal gespannt, werde ich auf jeden Fall berichten, wie es da an der Stelle weitergeht, weil ich prinzipiell finde ich die Sachen schon cool, diese Überwindung, dann natürlich der Adrenalinausstoß, aber dieses stundenlange Schlechtsein danach ist irgendwie so bäh. Ich würde mal raten, geht es danach mit dem Batman-Ride weiter oder?
Okay. Denn auch, genau, wie du richtig erkannt hast, für Superman, La Acción de Acero, da lohnt es sich auch noch nicht, den ganzen Tag zu kotzen. Genauso wenig lohnt es sich, den ganzen Tag krank zu sein für Shadows of Arkham, die ich aber jedem Achterbahn-Fan trotzdem, wer im Park ist, auf die Liste setzen würde. Die ist Rang 214 in der Welt, ist einfach auch cool gethemed, ne? Wir sind immer noch in diesem DC-Superhelden-Teil vom Parque Warner Madrid. Und Shadows of Arkham ist halt die alte Batman-Achterbahn in dem Park, das ist ein klassischer Hängecoaster, wo man sich unten reinhängt. Auch da liegt man nicht drin, sondern hat die klassischen, aber die Beine baumeln frei. Und von der Art kennt man dann auch schon ein paar, wenn man in Freizeitparks war. Der ruckelt ein bisschen, aber nicht so schlimm. Das ist auch noch eine solide Bahn, würde ich sagen. Aber nee, auch wegen der sind wir eigentlich nicht gekommen und auch da würden wir Alex nicht zwingen, sie zu fahren.
Aber jetzt gibt's noch eine relativ neue Bahn, ne, von 2023. Das ist ja
ganz
schon.
Genau. Es gibt noch eine dritte Achterbahn im DC-Themenbereich, die neueste Bahn des Parks und tatsächlich der Grund, warum wir überhaupt nach Madrid gefahren sind. Die Rede ist von Batman Gotham City Escape im Parque Warner Madrid. Die hat einen Score von 99,3 und ist damit die 11. beste Achterbahn der Welt aktuell. Ja.
Ich habe hier mal so ein Foto gerade geöffnet. Da ist auch gefühlt nur so ein ganz kleiner Wagen drauf zu sehen. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Doppelreihen nur irgendwie.
Ja, in jedem Wagen können tatsächlich nur 4 Personen sitzen, also 2 Reihen, 2 Personen, also kleine Wegen. Die haben Onboard-Soundsysteme. Das Ganze ist übrigens ein Launch-Coaster von Intamin, also auch mit einem LSM-Launch-Coaster-Antrieb, ein Stahlcoaster, der 1010 Meter lang ist, 45 Meter hoch und eine maximale Geschwindigkeit von 103 km/h hat und auch kürzer fährt als Superman, weil er hat ja auch nicht so einen anstrengenden Lift. 1:51, hat auch unterschiedlichste Elemente, Korkenzieher, Outside, Top Hat, Reverse Sidewinder, Zero G Stall und so weiter, 4 Inversionen. Und die Bahn ist aber die absolute Wucht. Das ist eine von diesen, ich würde sie am ehesten vergleichen mit Teutates im Park Asterix, so eine, von so einem modernen Layout, einem überraschenden Layout, ne? Das ist eben das Gegenteil von Superman. So eine Bahn, die man sich anguckt und dann weiß man schon, wie sie ungefähr abläuft und so läuft sie dann halt ab. Batman, Gotham City Escape, und da würde ich euch auch raten, schaut euch, wenn ihr es nicht aus Versehen bei mir schon gemacht habt, eigentlich gar kein On-Ride-Video an, sondern fahrt ihr einfach, weil wie bei Teutates, beim ersten Mal war ich da wirklich, wirklich extrem überrascht. Also, sollen wir jetzt so weit gehen, dass wir jetzt sogar, Achtung, Achterbahn-Spoiler, ich rede jetzt kurz über die Fahrt, ne? Wenn ihr das nicht wissen wollt, spult einfach mal 1-2 Minuten vor. Die macht halt echt krasses Zeug, wie zum Beispiel hat die einen ganz langsamen so Kopfüberelement, ne? Wo man nicht wie sonst in dem Looping so durchrauscht, sondern das ist der langsamste Kopfüberelement, das ich je gefahren bin. Ne, wo du dich entweder ängstlich in deinem Sitz festkrallst oder dich halt wirklich richtig rausbaumeln
lässt. Ist das jetzt ein Fehler?
Ne? Also das ist wirklich extrem, wie langsam diesen einen Überhang fährt, das auch so ein langgezogener Überhang ist, über so einen Weg drüber, dass du auch als Zuschauer das, was ich eigentlich von außen schon sehen kannst, oh mein Gott, die Leute fallen gleich aus den Wegen. Ne? Und du bist halt wie in diesen modernen Bahnen ja halt auch unten nur angeschnallt. Also das macht so ein Gefühl von, du spürst halt jedes Element spürt man dadurch halt so viel mehr als an diesen Bahnen, wo du noch über die Schulter so runtergedrückt wirst, weil sie das halt nicht brauchen. Und die ist einfach voller Überraschung und ist, also die sind wir wirklich natürlich auch mit Abstand am öftesten gefahren. Da gab es natürlich auch mit Abstand die längste Wartezeit und so, ne? Da gibt es aber auch, der Anstehbereich ist schon Teil des Programms, ne? Und da könnte auch keine Spoilergefahr mehr, aber man ist halt quasi in diesem Anwesen, ne, da und wird von Batman quasi eingeladen, sein Haus anzuschauen in so einer Führung. Und während dieser Führung kommt es dann halt quasi zu einer Attacke vom Joker. Und da ist schon, also beim ersten Mal ist auch ein relativ langes Anstehen da noch recht gut rüberzubringen, weil da halt einiges passiert. Ne? Man kommt dann in die Batcave rein, man flieht quasi wirklich als Besucher, flieht man dann, wenn dieser Angriff erfolgt, halt über das Notfluchtsystem, das Batman da halt eingebaut hat. Und das ist, so wie ich interpretiere, dann natürlich dann diese Achterbahn. Das ist schon geil.
Das also klingt so, als wenn das Anstehen von dieser Achterbahn die eigentliche Movie-Tour gewesen wäre vom Anfang.
Ja, viel, viel mehr Movie-Tour beim Anstehen bei Batman Gotham City als bei der Cine-Tour. Also die ist die Bahn, die gehört auf jede Bucketlist von Achterbahn-Fans. Die ist der Grund, warum ihr in Madrid den Park tatsächlich, diese eine Bahn ist der einzige Grund, warum ihr dahin müsst. Alles andere ist nett und cool und schön, aber wegen Batman Gotham City Escape muss man dahin. Das ist bei mir ganz klar ein Top-10-Coaster. Ne? Mir fehlen dann natürlich auch noch die Sachen hinterm Teich und angesichts der aktuellen politischen Lage werden die mir auch noch eine lange, lange, lange Zeit fehlen. Deswegen in Europa ist es definitiv einer der 10 besten Coaster, die ihr fahren könnt. Da gibt es gar nichts zu diskutieren.
Ich glaube, wir haben noch gar nicht mal gesagt, aber vielleicht an der Stelle, gerade dieses Thema, für diesen Ride sollte man da in diesen Park gehen und ein paar Sachen klangen jetzt auch schon so ein bisschen underwhelmed, aber trotzdem cooler Coaster. Wie sieht es denn so preislich aus im Vergleich zu anderen Parks? Ist es dann preislich eher so im unteren Segment angesiedelt, wo man sagen kann, okay, dafür ist es auch der Preis so, oder ist es eher im oberen Segment und man muss irgendwie schon schauen? Also ist es eher so Europa-Park-Kategorie oder eher Disney-World-Kategorie?
Nee, ist schon eher, also Disney ist es nicht vom Preis, aber vor allem als günstigst wird es wir haben halt auch so ein Zwei-Tages-Ticket geholt, ne, dass man, wenn man ernst ist, von der Anzahl Attraktionen, wenn man es richtig macht, eigentlich nicht braucht. Ne, man kann wirklich im Park Warner alles an einem langen Tag schaffen. Wir sind trotzdem den zweiten Tag dann noch hingegangen und sind halt dann da einfach Superman und vor allem Batman noch mal ein paar Mal gefahren. Das müsste man nicht machen, aber der zweite Tag, ich glaube, das wissen sie auch selber, weil der zweite Tag ist dann so fucking günstig, ne, wenn du quasi für einen Tag hingehst, dann kannst du für so einen Apfel und ein Ei quasi dann noch Tag zwei drauf buchen. Das ist immer schon so ein ganz kleines Warnsignal, so. Warum ist der zweite Tag so günstig? Aber es ist natürlich dann auch, gleichzeitig ist es halt auch, obwohl es voll ist, ich meine, wir waren jetzt an Ostern da. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Sommer ist, ne, wenn dann der Wasserpark noch offen ist. Ich kann ja jetzt nur einen ganz subjektiven Eindruck von unserem, über die Osterferien waren wir da und es war noch handelbar. Ne? Also das wird dann schon recht, also am Anfang, vor allem wenn man früh genug hingeht und auch da, ne, der macht echt spät auf. Ich glaube, da hast du um 11 auf oder so ein Quatsch. Aber wenn man da dann relativ rechtzeitig da ist, ne, bis dann alle anderen es geschafft haben, da aus Madrid anzureisen, dann hat man schon eine Stunde oder zwei Ruhe, bis dann die ganzen Jugendgruppen und so alle irgendwie geschafft haben, da anzukommen. Aber ja.
Gab's denn also auch Express-Lines? Also so, das klingt jetzt so, da habt ihr auf jeden Fall nichts dazu gebucht.
Wir haben tatsächlich in dem Fall nichts dazu gebucht. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es da welche gibt. Da kann ich in dem Fall gar nichts zu sagen. Die haben wir tatsächlich vermieden. Also ja, wie gesagt, rennt halt einfach schnell zum Batman, ne? Fahrt ihr als erstes, fahrt ihr dann nochmal, geht zu Superman und der ganze Rest ist echt schaffbar. Es gibt dann übrigens, es will ja noch nicht alles gewesen sein, uns fehlen auch noch Bereiche. Es gibt in der DC Superheroes World noch Lex Luthor in Vertatron. Das ist so ein, ich sage immer Revolution dazu, weil so hieß halt das Modell, das bei uns auf dem Cannstatter Vasen früher stand. Es gibt im Phantasialand auch diesen, ne, also
so
diese
Topspin.
Riesige Schaukel. Ne? Heißen die Topspin?
Ja.
Aber es ist natürlich nicht so ein riesiger. Ne? Da ist natürlich eh das Problem, wenn man mal im Phantasialand war und da einfach den in meinen Augen weltbesten Topspin gefahren ist, dann sind die anderen immer ein bisschen langweilig dagegen. Ja. Es gibt dann noch das Old West Territory. Da gibt es tatsächlich auch ganz coole Sachen. Da gibt es dann auch eine Wasserattraktion. Ne? Ja. Das ist halt so, wie sie ist. Und dann gibt's da offensichtlich eine der unbeliebtesten Achterbahnen der Welt, nämlich den Coaster Express, eine Holzachterbahn. Ja. Wir haben uns das Rating davor angeguckt, ne? Und da ist wirklich nur negativ. Rattle, Discomfort und Tear It Down sind die drei Schlagworte.
Also reißt das Ding ab.
Es hat einen Score von 9,6. Es rang 1833 in der Welt. Und da dachten wir, ja, okay, gut, das wollen wir jetzt auch fahren, ne? Ich muss sagen, unter dieser Prämisse, ne, wie wenn dir halt einer sagt, boah, geh da nicht rein, der schlechteste Coaster, den ich je gefahren bin. Und dann fährst du ihn und dann fanden wir ihn gar nicht so scheiße. So, gerade mal im Vergleich mit Stuntfall, ich weiß ich nicht, ganz ehrlich, ne? Also nach Stuntfall hat mir mein linkes Ohr wesentlich mehr wehgetan. Ne? Hier rüttelt's halt die ganze Zeit, ja, Jesus, ne? Holzcoaster rütteln, seid ihr mal im Park Asterix Tonnerre de Zeus gefahren. Da denkst du, dein Brustkorb springt in manchen Kurven raus. Ne? That's part of the story. Ich finde es auch nicht witzig. Und diese Coaster fahre ich dann eigentlich auch kein zweites Mal. Ne? Aber bei uns in der Gruppe gab es sogar Leute, die wären den nochmal gefahren. Mhm. Ja? Um nur mal klar zu machen. Der ist zwar scheiße, aber so scheiße, wie sich offensichtlich dieser Rating-Hass hier auf ihn entlädt, ist er wirklich nicht. Viel interessanter ist aber im Old West Territory, das ist natürlich wahrscheinlich eher so ein temporäres Ding, bin mir nicht sicher, ob das immer da ist. Da gibt es jetzt gerade so ein extra Pay-Ding, wo man nochmal für $5, Euro, was auch immer, so ein Geisterhaus zum Durchlaufen kaufen kann. Ne? Das wird so ab 12 oder ab 14 auch erst empfohlen. Ist jetzt keins der schlimmsten, aber auch keins der harmlosesten. Ne? Mit vielen Live-Schauspielern, die haben quasi die Lizenz von dieser Blumhouse Horrorfilmproduktionsstudio, ne, die diese amerikanische Produktionsfirma, die quasi unendlich viele Horrorfilme machen. Oh Gott, jetzt fällt mir natürlich kein einziger ein, aber ihr alle kennt Blumhouse-Filme. Und darauf haben die quasi ein gethemtes Horrorhaus, das ist schon witzig hier, Paranormal Activity, Insidious, Sinister, Dark Skies, ne, First Purge, all dieses Zeug, ne, das ist ja, wenn ihr die Filmografie von Blumhouse. Da kommen jedes Jahr halt mindestens 3-4 Filme raus und alles in Horrorfilme. Megan, Five Nights at Freddy's, ne? All dieses Zeug halt. Und da haben die quasi ein Horrorhaus zu, ne? Das ist jetzt am ehesten, aber das ist jetzt nicht all diese Franchise da durchspielt, sondern am ehesten halt auch so, ne, spooky Nonnen und solche gruseligen humanoiden Monster. Und das ist, ich weiß nicht, das funktioniert natürlich immer. Jeder Mensch, man kann, glaube ich, fast jeden Menschen erschrecken. Mich sowieso, auch in Gruppe, in unserer Familie, ne, ist unterschiedlich schreckhaft. Meine Frau ist da vielleicht noch die toughste. Aber ich bin wirklich wahnsinnig schreckhaft. Und mir macht es auch Spaß. Und ich lasse mich dann auch gerne erschrecken. Und dann funktionieren diese Geisterhäuser mit Live-Schauspielern, die funktionieren einfach so, so, so viel besser als so eine durchschnittliche Bahn mit Animatronics, die halt meistens wirklich peinlich sind und scheiße. Es gibt Ausnahmen. Wie gesagt, Hotel Psycho in Wien, im Prater. Fahrt es. Ihr werdet es nicht glauben. Aber alle anderen Bahnen zum Durchfahren sind einfach boring und scheiße. Und diese Geisterhäuser mit Schauspielern, die sind immer cool, ne? Also das war jetzt nicht so krass wie das Ding in Italien im Moviepark, aber
also cool, schon, wenn man den Erschreckungsfaktor als gut bezeichnet, ne?
Ja, das ist natürlich klar. Das ist die alte Diskussion, ne? Ich sage genau. Ja auch, Horrorfilme sind erst dann cool, wenn sie ohne Jumpscares Horror erzeugen, ne? Nämlich echten Horror erzeugen. Das kann man von einer Geisterbahn schwer verlangen.
Mhm. Ja.
Es gibt Geisterbahnen, die probieren da was, ne? Die meisten Menschen hassen sie dafür, zum Beispiel Heidepark, diese moderne Geisterbahn. Ich finde die wirklich cool. Die meisten kommen da raus und denken, was soll das? Warum hat mich nicht einfach einer erschreckt? Also.
Ja, man muss immer mit dem, im besten Fall ja auch immer mit dem richtigen Mindset reingehen, ne? Wie so nach dem Motto, schlechteste Achterbahn der Welt, dann ist gar nicht so schlimm.
Ja, genau.
Wenn man denkt, härtestes Horrorhaus der Welt, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig.
Und das war schon cool, ne? Es war, wie gesagt, es war nicht so, dass ich da vor Angst geschwitzt habe, aber es hat schon auch bei mir Erschrecker und langsames Schritttempo und so weiter ausgelöst. Also alles richtig gemacht, wenn man da ist und es immer noch steht, die 5 Euro war es mir auf jeden Fall wert, in dem Fall natürlich 20 für die ganze Gruppe, aber trotzdem. Und dann, glaube ich, sind wir schon fast durch den
Was
Park
ist denn
durch.
Dieser Enigma Tower, ist das ein Drop Tower oder ist das nur ein Aussichtsturm? Das ist auch in der Superheroes World. Das ist irgendwie so ein dreisäuliges.
Ein vollkommen da richtig. Die haben auch noch einen Freefall Tower zu bieten.
Und sieht irgendwie so aus, als wenn jemand so normale Traversenelemente im Dreieck hochgebaut hat und irgendwie. Sieht, also ich habe hier nur so ein Bild gesehen und da war ich mir nicht sicher, ist das eine Aussichtsplattform oder ein Drop? Aber man wird da anscheinend nach unten
katapultiert. Es ist ein Drop. Ich kann dir aber die Daten dazu gerade auch gar nicht sagen. Naja,
nicht so wild. Aber ihr seid das Ding also quasi auch nicht gefahren?
Den sind wir tatsächlich gar nicht gefahren. Ist eine gute Frage, warum? Aber das ist tatsächlich gar nicht gefahren.
Noch mal ein bisschen was offen gehalten vielleicht.
Ja, das nächste Mal dann. Ja, ich weiß nicht, ne? Fahr mal Highlander im Hansa-Park, welthöchste Freefall von der Art. Da ist es, ich weiß auch nicht, ne? Ich habe aber auch das Gefühl, das sah so ein bisschen aus wie was mal ein Aussichtsturm war.
Ja,
und dann umgebaut wurde. In den Freefall Tower.
Ich habe das jetzt auch, also anscheinend ist man an diesen drei Säulen. Ich dachte erst, dass die Mittelplattform des Dreieck der Drop ist, aber jede Säule hat quasi so einen eigenen
Jede Säule
Cage.
Hat einen eigenen Wagen. Mhm, damit ist der Typ ist quasi ein Triple Combo Tower, was einfach nur aber drei einzelne Schienen sind, die da hochfahren. Es gibt, wie gesagt, noch einen Themenbereich, den wir auch noch kurz streifen müssen. Das ist Cartoon Village. Da ist
was
tatsächlich
ist denn so
Looney
Tunes,
ne, also mit diesem ganzen Superheldenzeug, das ist ja schon cool und ich mag das ja auch, ne? Aber irgendwie, wenn halt Batman, keine Ahnung, Batman kostümiert an mir vorübergeht, ne? Das hat man irgendwie auch gefühlt schon, hat man einfach schon oft gesehen.
Zum Beispiel Berghain.
Weiß auch nicht, genau, Batman in Berghain zum Beispiel. Und in Cartoon Village, da leben aber halt die Helden meiner Kindheit, ne? Bugs Bunny, Sylvester, Tweety, Daffy Duck, die Looney Tunes. Und da gab es kurz so ein bisschen diese Vibes, die ich im Park Asterix die ganze Zeit hatte. Ne, wo ich wirklich jederzeit habe ich mich da wie der 12-jährige Junge gefühlt. Das hat hier nur kurz geklappt, nämlich im Cartoon Village. Das ist super dekoriert, das sieht alles auch am schicksten aus. Da hat alles diese Cartoon-Vibes und Flares. Da kann man eben auch Leute treffen. Da hat Bugs Bunny auch ein Haus, da sieht man dann auch Zeiten, weil man den treffen kann. Ne? Der wohnt dann da wirklich mit so einem Märchengarten und so. Das ist alles super sweet. Aber das ist natürlich, ihr ahnt es schon, der Kinderbereich und eigentlich gibt's da gar nicht viel zu tun. Da gibt es wirklich toll gestaltete Kinderattraktionen. Und wenn man Kinder hat, dann kann man sich hier richtig lange aufhalten. Wenn man aber erwachsener Achterbahn-Coasterganger ist, dann nicht. Es gibt aber zum Glück eben eins, so ein Rafting, das eben auch Looney Tunes-Theme hat, also Acme Rapid Rivers oder sowas, Rapidos. Und dann gibt es, und das ist das Highlight in dem Bereich und tatsächlich auch die einzige richtig coole und ernstzunehmende Dark Ride im ganzen Park, wo meine Hoffnung gewesen wäre, dass sie halt in der Kategorie noch mehr haben, ist halt dieses La Ventura de Scooby-Doo. Geiler kann das Theme kaum sein. Dann ist es auch noch ein Score-Shooter. Das heißt, man schießt da halt auf so, die leuchten so im Neondunkel. Ne? Das ist so ein bisschen die Art, wie wer das kennt, Buzz Lightyear in Disneyland Paris. Quasi so schwarzlicht leuchtende Objekte, natürlich alles im Scooby-Doo-Theme, auf die wir dann hier rumfeuern, um dann eben, und das ist das Schöne, dann so wie in so einer Schießbude, zusätzliche Effekte auszulösen. Also es ist quasi nicht wie bei vielen dieser Score-Shooters, dass ich schieße und dann sind es einfach Punkte, sondern ich schieße und wenn ich treffe, löse ich, wenn man so will, eine Animation aus.
Bringt Scooby-Doo aus dem Bett raus.
Ja, es ist jetzt halt nicht ganz so spektakulär, wie man es jetzt vielleicht ausmalt, aber es ist trotzdem der richtige Weg. Also ich mag schon auch sogar diese stumpfen Schießbuden, die kennen bestimmt auch viele von euch, wenn man so eine Münze reinwirft, einen Euro, und dann kann man halt auch kurz auf so stehende Objekte schießen, ne? Dann fängt der Western-Klavierspieler an zu spielen und der Geier krächzt einmal. Ich mag das, wenn der Schuss, ne, wie ein Knopfdruck im Museum irgendwas auslöst. Und da geht es in die richtige Richtung. Aber es ist jetzt noch nicht so, das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Aber es war auf jeden Fall cool genug, dass wir es auch zweimal gefahren sind. Und ist auf jeden Fall der schönste Dark Ride des Parks. Und ich finde, die sollten noch mehr so machen. Ne? Also sie haben halt ein paar coole Achterbahnen und sie haben halt diesen Themenbereich. Das sind auch Kindersachen. Aber mit so einem Dark Ride, das ist halt genau wie eine gute Folge Simpsons oder eine gute Folge Looney Tunes. Da kann halt jeder mit Spaß haben, klein und groß. Und ich finde, gerade wenn man im Park ist, der sich solche Franchises da irgendwie auf den Namen klopft, dann kann man da doch auch noch mehr bieten. Ne? Also gerade eben dieses Rafting, Wildwasserbahn, die ich nur kurz erwähnt habe, eben im Wildwestland oder hier auch Scooby-Doo. Das sind halt, wie ich finde, die perfekten Attraktionen, wo groß und klein zusammen Spaß haben kann, anstatt wie es halt auch viele Parks immer machen. Ne? Hier Kinderattraktionen, da große Attraktionen. Man teilt man sich halt so auf. Ne? Die Kleinen fahren die kleine Achterbahn, die große und dann trifft man sich wieder. Also insgesamt durchwachsen Park Warner Madrid, aber alleine durch die Batman-Achterbahn, Batman Gotham City Escape, auf jeden Fall jede Reise wert. Und wenn ihr in Madrid seid, wie gesagt, ihr könnt es mit einem Tag da reinquetschen. Ne? Ihr müsst nicht mal was umbuchen. Ihr könnt von Madrid aus dahin fahren und dann seid ihr abends wieder im Hotel. Und dafür ist es auf jeden Fall. Genau dafür ist es zu empfehlen. Ihr müsst da nicht einen großen Aufwand betreiben. Ihr braucht da kein Themenhotel buchen. Es gibt nicht mal eins. Im Sommer könnt ihr überlegen, ob ihr halt zwei Tage hingeht und einmal den Wasserpark ausprobiert. Aber wie gesagt, da war ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Wird bestimmt furchtbar voll, wie all diese Wasserparks. Sind meistens noch schlimmer als die Achterbahnparks. Aber wie gesagt, ich hatte Batman allein so begeistert, davon gibt es natürlich auch einen Kühlschrankmagneten, dass ich sage, allein dafür lohnt sich die Fahrt dahin und es gibt, wie gesagt, noch andere Coaster und wenn man nicht so viele Coaster gefahren ist wie wir, dann findet man Stuntfall und so Sachen bestimmt auch cool und Superman wird auf jeden Fall, glaube ich, auch allen hier gefallen.
Naja, das ist doch mal eine gute Einschätzung. Ich habe ja jetzt gerade nur halt Bilder und Sachen gesehen und so fühlt sich's auch so ein bisschen an. Also ganz viele von den Sachen wirken auch irgendwie gefühlt nicht gebrandet. Klar, diese Batman-Achterbahn aus 23 auf jeden Fall. Und viele von den Coastern, wenn man die nur so sieht, da hätte man jetzt das Gefühl, die können zu jedem Thema da stehen.
Aber auch da, ne, die neueren Bereiche, und ich weiß es nicht, auf jeden Fall dieser DC-Teil, und das sieht optisch schon geil aus. Also auch das Boxauto, ne, ist dann so in Joker-Theme eingebettet. Das sah so cool aus, dass ich fast Boxauto gefahren wäre. Jetzt zwar nur fast, ne, es war halt einfach nur ein lamer Autoscooter halt unter diesem hübschen Haus. Aber da sehen die Gebäude schon nach was aus, ne? Und auch die Shops und alles. Klar, man hat ja die Motive, ne? Da steht natürlich ein Batmobil dann in der Einfahrt und im Garten und man kann da wirklich coole, viele Fotos machen. Ich habe nicht ganz so viel fotografiert wie im Park Asterix, ne? Das war bisher noch schlimmer als Disney, meine absolute Fotobombe. Aber es ist schon auch ein Park, wo man natürlich Dinge, wo man coole Fotos machen kann, wo man eine coole Zeit haben kann. Aber ja, je mehr Parks man besucht, dann muss man halt auch immer die Vergleiche machen. Ne? Wann werden wir endlich mal wieder in einem Park so gut essen wie im Phantasialand? Das ist halt traurig, dass in den meisten Parks das Essen auf so Freibad-, Schwimmbad-Niveau ist. Ne? Reicht ja irgendwie da ein paar Pommes und Würstchen zu verkaufen und hier noch. Ne? Es gab schon Auswahl, es gab auch verschiedene Restaurants, wir haben auch vegetarische Sachen dann gefunden. Aber es war auch gerade, ne, okay, dann gehen wir dahin. Ah, nee, jetzt hat es wieder zu. Okay, wir gehen doch zurück dahin und essen dann da hinten. Also, ja, es war auch alles nicht so perfekt organisiert, auch von Seiten des Parks. Ne? Das haben wir ja eingangs schon drüber gesprochen, wobei ich das von Mitarbeiterseite schon verstehen kann, wenn das alles irgendwelche schlecht bezahlten Saisonarbeiter sind, denken die sich auch, ja, what the fuck. Also da fehlt so ein bisschen, ne, was so Parks wie Europa-Parks so mit ihrem wir Familienunternehmen und hier langjähriger Mitarbeiter wird gelobt, so dieses, ne, das ist wahrscheinlich auch viel, viel Blabla und Fassade, ne, aber irgendwie versuchen da andere, sich da besser zu verkaufen. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, als hätte man das schon ein bisschen aufgegeben und da im krassen Kontrast steht dann aber eine Batman, diese Batman-Achterbahn, wo ich auch, ne, hinter den Kulissen mit dem einen Achterbahn Designer, den wir beide kennen aus Brettspielkreisen, der auch gesagt hat, das ist ein Typ, ein echt aufwendiger, teures Typ Achterbahn, sowas wird heute eigentlich gar nicht mehr gebaut. Ne, also da haut man dann plötzlich wieder Dinge raus, die eben nicht aus handelsüblichen Elementen, wie ich, keine Ahnung, gefährliches Halbleinwissen bei mir, ne, aber nach allem, was ich weiß, ist das jetzt nicht so eine Achterbahn, die man sich dann nebenbei mal kurz hingestellt hat, sondern das hat schon Planungszeit, Geld und damit irgendwie auch Liebe zur Sache erfordert. Also irgendwie ein Park der Kontraste. Einerseits, ne, absolut top-notch, state-of-the-art, krasser, einer der modernsten Coaster Europas. Andere Teile irgendwie noch etwas, kann alles unter Klammer an der Off-Season, dass die das natürlich Ostern ist für die noch Off-Season, ne, so richtig rund geht's im Sommer, wenn dann auch der Wasserpark aufmacht, dass die natürlich, das haben diese europäischen Parks in Spanien, Italien viel ausgeprägter als deutsche Parks, ne, die haben 10 bis 18 Uhr, egal wann, das ist halt die German Öffnungszeiten und dann geht man heim. In den Parks gibt's dann halt auch im Sommer mal bis 23 Uhr und dann musst du immer gucken, da gibt's dann einen Farbcode auf der Seite, an was für einem Tag bin ich jetzt da? Ah, gelb, was heißt gelb? Ah, 11 bis 19 Uhr. Das ist da alles so ein bisschen variabler, sag ich mal. Aber wir hatten da viel Spaß, wir würden da auf jeden Fall wieder hingehen, alleine wegen der Batman-Achterbahn. Aber ein Tag unterm Strich, wenn ihr es gut anstellt und nicht jedes Karussell und jede Boxauto, sondern wenn ihr einfach, ne, an den großen Attraktionen interessiert seid, dann reicht euch ein Tag auf jeden Fall.
Bin auch gerade mal auf die offizielle Seite hier gewechselt, weil ich nochmal gucken wollte wegen den Preisen. Und so ein normales Ticket nicht reduziert ist standardmäßig so um die 62 Euro, reduziert irgendwie 55 Euro. Aber dann je nach Tag wird es quasi günstiger. Also ihr habt oft Tage, da kostet es dann zum Beispiel das Ticket statt 62 Euro irgendwie dann nur noch knapp 44 Euro. Da gibt es also auch schon mal unterschiedliche Kategorien, können wir mal nachgucken. Und du hattest es ja schon gesagt, so ein extra Ticket dann für den zweiten Tag ist wirklich so mit 12 Euro extra. Also dann ein Schnapper oder beide Parks dann für 16, ein bisschen über 16 Euro noch dazu für den Wasserpark. Also da kann man vielleicht dann auch mal gucken, wenn man da zu einer richtigen Zeit das Ganze bucht. Weil ich sag mal, so eine Madrid-Reise ist vielleicht auch nicht ganz so spontan, sondern auch ein bisschen mit Vorplanung verbunden für den einen oder anderen. Kann man da also auch schon den einen oder anderen guten Discount dann da raushauen und dann ist das Ganze auch schon.
Ja. Mir halt, wie gesagt, ne, das Ding ist von 2002 und große Attraktionen sind halt auch von 2002. Ne? Wenn man sich diese Liste anguckt, dann wird da ganz sporadisch noch was gebaut und jetzt 2023 halt der Batman Gotham City Escape Coaster. Das kann jetzt entweder der Richtungswechsel in die richtige Richtung sein, dass man erkennt, ja klar, wir brauchen solche Attraktionen, ja. Weil jetzt war Familie Kronauer auch zum ersten Mal da, ne? Davor
aber
noch nicht.
Aber Baustellen hast du nicht aktiv gesehen.
Nicht so wie in Disney, ne? Die ja auch langsam bauen, aber da wenigstens immer auch das nächste schon groß angekündigt ist. Oder auch in Asterix, ne? Da hatten die schon, nächstes Jahr kommt die Achterbahn, übernächstes Jahr die Achterbahn. Also da, ich weiß nicht, auch da, ne, ist schon irgendwie eine andere Gemütlichkeit, Ruhe oder ein anderes Selbstverständnis zu spüren. Und wenn man sich so die Eröffnungszahlen der Attraktionen, also wahnsinnig viel halt aus dem Eröffnungsjahr 2002, das ist ja auch noch recht jung, ne? Das heißt, die können ja gar keine ältere Bahn haben als 2002.
Das wäre wär sonst gemacht haben.
So genau dazu.
Aus einem anderen Park abgebaut.
Dann gibt's halt hier, ne, 2005 Scooby-Doo, 2009 eine Familienachterbahn für kleine Kinder. Und dann 2023 Batman Gotham City Escape. Mal gucken, welche Richtung es da tatsächlich weitergeht. So ist es ja auch, ne, in manchen deutschen Parks, im Holiday Park. Das ist ja auch ewig wenig passiert. Jetzt gab es einen Betreiberwechsel. Mögen manche traurig finden, weil da bestimmt irgendwelche, klar, Familienunternehmensdinge. Aber jetzt gibt es diesen Betreiberwechsel und jetzt bauen die halt wieder Sachen. Also, weiß auch nicht. Immer ein Pro und Contra solchen, solchen Parks.
Ja, dann hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du uns und mich auch audiomäßig da mit auf die Reise genommen hast in den Warner Park mit all seinen diversen Facetten. Uns würde es natürlich auch wieder freuen, wenn ihr uns da anschreibt. Wart ihr selber auch schon in dem Park? Habt ihr da jetzt Lust bekommen? Wie sind vielleicht eure Erfahrungen? Und. Da könnt ihr uns natürlich wieder über Instagram erreichen, über EndeGeek, AllesGeek oder den Kron direkt anschreiben oder über die BerlinCon und mit uns in den Kontakt treten und natürlich auch weitere Folgenwünsche. Und wir haben es ja jetzt das erste Mal schon am Anfang der Folge angekündigt. Ihr könnt uns jetzt über Steady auch unterstützen. Da freuen wir uns natürlich auch. Link in den Shownotes, falls ihr da Bock habt. Kein Muss, alles geht, nichts kann, wollte ich sagen. Aber ihr wisst, was ich meine. Freuen wir uns natürlich vielleicht auch den einen oder anderen dann auf der Steady-Seite mal zu sehen. Wir sind selbst mal gespannt. Und ist immer schön, Kron, dir bei Freizeitparkfolgen zu lauschen und da mal ein bisschen rein zu fragen. Wie gesagt, ich bin dabei. Vorwärtsrollen, Rückwärtsrollen, vielleicht seitliche Rollen auf der Matte in den nächsten Wochen, Monaten, / Jahren zu üben. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege, so ein kleines Ziel auf meiner Seite, übelfrei so ein Coaster da zu absolvieren.
Ich finde es gut, dass du überhaupt Pläne hast, da deine Reiseübelkeit zu bekämpfen, um Achterbahnen zu fahren.
Ja, das soll es sein. Und natürlich, wir haben es angekündigt, es gibt einfach viele, viele weitere Themen. Wir haben noch tolle Themenwünsche von euch. Die Switch 2 ist bei Kron eingerasselt und. Ich habe schon angekündigt, es wird eine Folge geben, auf jeden Fall mit mir, mit coolen Gast und andere haben wir da auch schon in der Pipeline. Gucken dann auch mal wieder, wie es so ist, ob es Thema Sommerpause, vielleicht kommen wir da mit der ein oder anderen vorproduzierten Folge rauf. Ansonsten ist natürlich unser Ziel, 2-wöchentlich hier stattzufinden. Wir gucken mal, im Sommer sind wir auch wieder gemeinsam unterwegs, da viel Natur und Sachen. Da gibt es sicherlich auch mal ein geekiges Thema vielleicht mit sportlichen Aktivitäten, Thema Klettersteig oder so. Wir sind gespannt, ihr seid auch gespannt. In diesem Sinne, Kron, oder? Liegt dir noch was auf dem Herzen für die Folge?
Nee, ich denke, das soll es gewesen sein. Gerne her mit, hast du ja auch schon gesagt, mit euren liebsten Freizeitparks. Wer von euch ist die Batman-Achterbahn auch schon gefahren? Lasst mich wissen. Habe ich spektakuläre Sommershows verpasst?
Mir fällt noch ein. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob beim Warner Park oder davor, jedenfalls in eurer Reise, man konnte das erste Mal auf Instagram, wenn man dir auf deinem Kron-Account folgt, quasi Ride-Video aus der Ich-Perspektive sehen, oder?
Mein Gott, du hast völlig recht. Ich habe es hier völlig unterschlagen. Tatsächlich war ich dadurch auch wirklich richtig aufgeregt, diesen Urlaub. Wir waren ja davor auch noch in einem anderen Park, in dem ich schon einmal war. Und der wird ja auch noch irgendwann unter die Podcast-Mikrofone kommen und seziert werden. Und ja, dank der Ray-Ban Meta, selbst gekauft, konnte ich mit so einem Strap-on-Band tatsächlich die Rides in den Park filmen. Und
das hat schon ein cooles Feeling. Ich habe die mir angeguckt. Bei mir hat das schon auch ein bisschen was ausgelöst, diese Videoform.
Ja, ist ein Foto von der Achterbahn, also so ein On-Ride, gerade First Row On-Ride. Das habe ich vorhin gesagt, tut's nicht. Jetzt sage ich, tut's doch. Ne? Also Batman On-Ride, First Row, der ist schon geil geworden. Ich glaube, von Superman habe ich vielleicht auch einen. Bin mir nicht sicher, aber es war halt nicht so ein Ding. Eigentlich müsste ich damit jetzt immer in der ersten Reihe stehen. Ne? First Row Video ist mit der Brille natürlich nochmal, wenn du dann Hintergrund hast, das ist schon deutlich geiler, wenn da niemand mehr im Bild sitzt. Beim Fahrgefühl ist es wieder was anderes. Aber wenn man es auf Video anguckt und dann vor sich noch so 8 Köpfe hat, es ist schon weniger geil. Also ich muss eigentlich jetzt in Zukunft noch mehr Zeit einplanen und mich immer in der ersten Reihe anstellen. Naja, Aber stimmt, das war richtig, richtig aufregend, ne? Auch die ersten Fahrten. Gerade wo wir von diesem ultralangen Überhang, dieser super langsame Batman-Looping, das hat eigentlich richtig nervös gemacht, ne? Aber sie ist nicht abgefallen. Sie hat nicht mal gezuckt.
Sehr schön. Ja, also vielleicht habt ihr da schon was mitbekommen. Ansonsten, ich weiß gar nicht, hast du vielleicht in deinen Highlights gespeichert, denke ich mal, kann man da auch noch mal ein bisschen schnökern.
Auf jeden Fall. Es wird irgendwann, eines Tages, wenn genug beisammen, dann mache ich ein eigenes Highlight-Reel mit nur On-Ride-POVs von Achterbahn. Und das sind dann die langweiligen, dummen Fotos von Karussells und Restaurants. Könnt ihr dann alles knicken. Dann könnt ihr nur noch das Highlight-Reel On-Ride-POV oder wie auch immer es heißen mag, dann anklicken. Und alles andere am Kron ignorieren.
In diesem Sinne, wir wünschen eine schöne Zeit. Dann bis zur nächsten Folge hier. Ende Geek. Alles Geek, schöne Zeit euch.
Ganz genau. Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.